Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Micky Beisenherz, Fernsehmoderator, zum Beispiel aktuell bei NTV, viele Jahre Autor und Gagschreiber bei Sendungen wie der Heute-Show und nicht zuletzt sehr erfolgreich seit letztem Jahr mit seinem eigenen Podcast. Das klingt dann so.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Micky Beisenherz.
Micky Beisenherz, zugeschaltet vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Eine Ehre.
Ja, ganz meinerseits freue mich, dass wir sozusagen Podcast meets Radio, dass wir hier so zusammenkommen. Haben die Kollegen vom NDR Ihnen einen leckeren Filterkaffee hingestellt?
Nee, aber sie haben hier einen Stapel Zettel. Hier darf man sich eintragen, wie lange man hier im Studio anwesend gewesen ist. Es fühlt sich ein bisschen an wie in Restaurants. Also das ist im Grunde genommen, ich habe jetzt so ein bisschen das Gastronomie-Feeling des wunderbaren letzten Sommers, als man sich mit Donald Duck eingetragen hatte. Hier beim NDR ist alles noch wirklich schön handschriftlich. Also ja, herzlichen Glückwunsch im Digitalisierungstal der Tränen Deutschland.
Wir wollen halt auch die Gesundheitsämter nicht überfordern, dass wir dann sowas digital erfassen und es dann wieder aufwendig auf Faxformat gebracht werden muss.
Ja, um Gottes Willen.
Micky Beisenherz, wir schauen auf die Themen des Tages. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fürchte tendenziell auch heute ein bisschen apokalyptisch aufgrund der Themenlage, die sich um die ein oder andere Corona-Frage dreht. Mallorca oder Ostsee, Spahn oder Lauterbach, all das in einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast, wenn Sie so dabei sein sollten. In jedem Fall herzlich willkommen und ich habe mir übrigens auch keinen Kaffee gemacht, ich habe mir gerade noch einen Tee gemacht und ich bin mal gespannt auf die Wirkung, Herr Beisenherz. Ich habe mich so genau hingeschaut heute Morgen beim Griff in die Teekiste. Mein Tee heißt Frau sein.
Oh, das ist doch, ist das jetzt schon wieder so ein identitätspolitischer Ansatz? Habe ich da irgendwas verpasst oder geht es wirklich? Wir haben bei uns im Haus auch einen Tee, der heißt irgendwie, ich glaube, Powerfrau, dieser fürchterliche Begriff Powerfrau, ganz entsetzlich. Und ich habe das gesehen, im Teeregal gibt es spezielle Tees für Frauen, die immer so eine Botschaft haben, beruhige dich. Komm runter und so, wo man auch denkt, was wollen die Hersteller von Tees den Frauen denn da wohl jetzt mitteilen?
Tja, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht schenkt ja auch Robert Habeck Annalena Baerbock heute so einen Tee ein. Die haben auf jeden Fall gerade zusammen ihr Wahlprogramm vorgestellt. Das sei auch nur erwähnt, weil wir darüber auch sprechen werden, hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf diesen Tag und die Fragen, die sich heute stellen, gemeinsam mit Micky Beisenherz, Fernsehmoderator und Podcaster. Eine Frage beschäftigt die meisten von uns, die Urlaubsfrage. Da gibt es, zumindest aus Sicht der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, so manche Ungereimtheit.
Warum jetzt eine vierköpfige Familie, die in Rostock leben mit einer Inzidenz von 20, nicht nach Vorpommern rügen dürfen, wo auch kein Risikogebiet ist. Die sitzen eine Stunde im Auto und sind dort im Ferienwohnung, Ferienhaus. Warum das nicht möglich ist, aber eine Reise nach Mallorca, das hat die Bundesregierung noch nicht plausibel erklärt.
Sagt Manuela Schwesig heute Morgen im Deutschlandfunk. Micky Beisenherz, können Sie das nachvollziehen, dieses Unverständnis bei der Ministerpräsidentin?
Ja, da hat sie natürlich komplett recht. Es ist ja auch nicht nachvollziehbar, denn mit dem Auto, also Individualverkehr nach, keine Ahnung, wo auch immer man da auf die Inseln fährt, das ist sicherlich ungefährlicher, als sich jetzt irgendwie mit 100 anderen oder 150 Leuten in so einen Flieger zu quetschen oder in den Finger zum Flieger hin. Das hat die Bundesregierung nicht plausibel erklären können, wie so vieles von ihnen nicht plausibel erklärt werden konnte. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, als die Meldung kam, Risiko bzw. Reisewarnung aufgehoben, da habe ich auch kurz gezuckt und habe auch schon ein, zwei Menschen kontaktiert, die eine Finca auf mal. Ich bin ja, das weiß ja jeder, ich bin ja extrem gut situiert. Das heißt, ich habe Freunde mit, was eigentlich die Mehrzahl von Finca? Finca auf Mallorca.
Bestimmt, das klingt lateinisch, ja. Gut hergeleitet.
Ich habe das große Latinum, das wollte ich jetzt mal raushängen lassen. Habe auch gezuckt. Und jetzt bin ich aber schon wieder an dem Punkt, also es ist schon wieder abgeklungen und denke mir, ach komm, weißt du was, lass die anderen einfach weg, es ist egal, ich bleib einfach hier.
Ja, also ich danke an dieser Stelle für diese Ehrlichkeit, denn ich glaube, wir alle kennen Leute oder hatten diese Gedanken selbst. Ich hatte das auch schon, ich war auch schon auf einer Buchungswebsite und habe geguckt und war dann auch erstaunt, wie günstig zum Teil auch wirklich Flüge sein können in dieser Zeit. Insofern, man muss das, glaube ich, nicht verurteilen, dieses
bitte
Bedürfnis.
Bitte nicht, weil das ist wirklich wirklich, wir haben ja ein ganz großes Bedürfnis gerade, alle Leute abzuurteilen und gleich immer so zu tun, als würde jeder, der irgendwie mit seinem Kind rodeln geht, alle Omas töten wollen. Da muss man vielleicht auch ein bisschen Milde walten lassen und Verständnis aufbringen für die Bedürfnisse der anderen. Häufig ist es ja so, jeder Einzelne denkt ja, ja, die anderen sind bekloppt, aber ich will ja nur mal eben kurz, und da ja sehr viele so denken.
So wie auf der Autobahn, ne?
Genau.
Ja,
genau.
Jetzt antworte ich, ist ja Deutschland von Kultur mit Büchner, ne? Also Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Ich bin mit sozusagen mit der moralischen Entlastung, die wir jetzt für uns alle erteilt haben, absolut einverstanden. Aber nochmal zu dem Grundproblem, wenn eine Bundesregierung das nicht erklären kann, Mallorca-Flüge okay, Urlaub auf Rügen nein oder auch am Alpenrand. Letztendlich führt das ja dann zu der Frage, warum organisiert ihr das denn nicht anders? Warum schafft ihr nicht einen anderen Rechtsrahmen, wo das dann eben nicht so widersprüchlich ist?
Ja, weil sie wahrscheinlich einfach gar nicht mehr hinterherkommen mit den ganzen Anforderungen. Sie scheitern ja schon an ihrer 100er-Inzidenz, die sie erst nicht richtig erklären und dann auch nicht so entsprechend mit Leben füllen können. Und momentan geht es ja eigentlich in erster Linie darum, verschiedene Dinge in Einklang zu bringen. Einerseits eine gefühlte Öffnungssehnsucht der Leute, die sich aber, wenn man den Umfragen glauben darf, ja in der Bevölkerung gar nicht wirklich so niederschlägt. Und auf der anderen Seite die Mobilität einschränken zu wollen. Es geht ja unterm Strich doch immer wieder nur darum, dass man die Mobilität einschränkt, dass nicht so viele Leute unterwegs sind. Und dann stellt man sich natürlich vor, jetzt in Richtung Osterurlaub, dass plötzlich ganz viele unterwegs sind. Und das ist halt schwierig. Auf der anderen Seite kannst du die Leute jetzt auch an den Flughäfen nicht davon abhalten, irgendwo hinzufliegen. So, und da sind so viele Dinge, die du irgendwie vereinbaren musst. Und das ist halt echt kompliziert. Ich finde, das Minimum, was möglich sein muss, ist, dass wenn die Leute dann aus solchen Gebieten kommen, dass sie dann zumindest wirklich diese von Söder angeregte Testpflicht über sich ergehen lassen. Mhm. Ich denke, das alleine, ich meine, wer sagt, ich möchte dahin, der sollte zumindest sein Minimum an Verantwortung der Gesellschaft gegenüber wahrnehmen und sich dann auch testen lassen. Das muss ja wohl wirklich drin sein. Zumal, jetzt wird es ja noch richtig lustig, auf Mallorca ist ja jetzt diese sogenannte brasilianische Variante entdeckt worden.
Wie
gesagt, also Leute aus München wissen, P1 war immer schon brandgefährlich. Schöne Grüße auch an Olli Kahn. Das ist jetzt der neueste, ich wollte jetzt schon heiße Scheiß sagen, aber wir sind ja im Deutschlandfunk Kultur, deswegen werde ich einfach nur sagen, das ist die neueste wissenschaftliche Entdeckung.
Wir nähern uns dem nächsten Thema hier mit Hashtags. Spahn-Rücktritt trendete ganz gut die letzten Tage auf Twitter. Und dann der Hashtag Wir wollen Karl, quasi die Antwort darauf von allen Fans von Karl Lauterbach, dem SPD-Gesundheitsexperten, den manche gerne offenbar als Nachfolger sehen des Gesundheitsministers, des amtierenden Jens Spahn von der CDU. Beide sind heute zusammen aufgetreten vor der Bundespressekonferenz. Micky Beisenherz, vor den Fakten klären wir die Teamfrage. Team Spahn oder Team Lauterbach, wo sind Sie?
Ja, die beiden auf dem Podium, viele waren ja bitter enttäuscht, dass das keine offizielle Übergabe war, ne? Ich bin schon auch Team Lauterbach, aus dem einfachen Grund, er ist ja für viele so eine Sehnsuchtsfigur geworden, weil man ihm das Karrieristentum nicht unterstellen kann, was bei Jens Spahn ja ein bisschen anders ist. Er gilt ja als sehr, sehr, sehr ehrgeizig, sondern man hat das Gefühl, er ist sehr tief in den Sachthemen und es geht ihm wirklich um die Sache. Und das ist ja, gerade wenn man auch so ein bisschen auf die Union blickt, wo es ja eher heißt, wer wird Millionär im Zusammenhang mit der Pandemie, ist das ja geradezu erfrischend, dass jemand wirklich sich nur für das Thema interessiert.
Ich weiß nicht, ob Sie jetzt im Umkehrschluss das dann alles negativ für Jens Spahn beantworten, aber lassen Sie die Antwort mal.
Ich lasse es gerne offen.
Lassen Sie die Antwort noch kurz offen, denn wir können das ja natürlich jetzt auch füllen mit den Fakten, die dieser Termin mit sich gebracht hat und den Ann-Kathrin Jeske in unserem Hauptstadtstudio für uns beobachtet hat. Das ist ja eigentlich ein Standardtermin. Immer freitags der Gesundheitsminister meistens mit dem RKI, mit dem Robert-Koch-Institut gemeinsam. Karl Lauterbach war da jetzt, ich glaube, zum ersten Mal dabei. Ist klar geworden, warum?
Das hat aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen mit dem zu tun, was wir jetzt da in dieser Woche schon gesehen haben. Also der SPD-Gesundheitspolitiker hatte ja Anfang der Woche so ein bisschen Kritik geübt an dieser Entscheidung des Impfstopps von AstraZeneca. Lauterbach hat da gesagt, ja, man könne das so oder so entscheiden und nichts sei da jetzt so richtig falsch, aber er hätte aufgrund der Datenlage eben anders als Jens Spahn doch entschieden, weiter zu impfen. Und ja, das hat einfach eine große Debatte ausgelöst in der Gesellschaft und ich glaube, deshalb wurde er da jetzt heute eben auch eingeladen. So ein bisschen war man da bemüht, Einigkeit herzustellen. Also ja, Lauterbach hat eben auch gesagt, ja, es gehe da jetzt eben nicht um Parteipolitik, sondern um Pandemiebekämpfung. Und ich glaube, da wollte man so ein Doppelgespann heute sein.
Und er hat sich ja auch sehr klar geäußert. Wir können ihn gerade mal hören, was die Frage des Lockdown angeht.
Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir müssen zurück in den Lockdown. Und hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder machen wir das frühzeitig, warten nicht länger ab, und versuchen, das in den Griff zu bekommen mit einem schnellen und harten Lockdown, der nicht allzu lange dauert. Oder wir verzögern das noch, dann müssen wir auch in den Lockdown, dann kommt der gleiche Lockdown, aber später und wird deutlich länger dauern. Denn also die Modellierungen zeigen ganz klar, mit jeder Woche, mit der ich einen Lockdown später beginne, verliere ich nach hinten heraus, um die gleiche Fallzahl wieder zu erreichen, 2 bis 3 Wochen mindestens. Und habe auch noch eine höhere Zahl von Todesfällen.
Also klare Aussage des SPD-Gesundheitspolitikers, Ann-Kathrin Jeske, der CDU-Gesundheitsminister. Stimmt er denn da ein in diese Todlage?
Nicht ganz so stark, würde ich sagen. Also Spahn hat gesagt, man müsse darüber nachdenken, vielleicht auch Schritte rückwärts zu gehen. Aber er hat jetzt im Gegensatz zu Lauterbach eben nicht absolut den Lockdown gefordert. Ich musste dabei Lauterbach so ein bisschen denken an eine Zeile aus der FAZ vor ein paar Wochen. Da hieß es Lockdown long. Und in dem befinden wir uns irgendwie immer noch. Und ja, ich denke.
Lockdown long, das klingt fast so, als hätte Micky Beisenherz das geschrieben.
ich verwehre mich dagegen.
Aber im Ernste gefragt, Herr Beisenherz, der klare Karl Lauterbach, ein Jens Spahn, gut, er ist natürlich auch Gesundheitsminister. Der kann, muss wahrscheinlich auch ein bisschen mehr die Bälle moderierend in der Luft halten.
Natürlich, klar. Also Lauterbach hat natürlich den Vorteil, dass er nicht in Regierungsverantwortung steht. Natürlich kann er sagen, aufgrund der Datenlage hätte er sich gegen das Aussetzen von AstraZeneca ausgesprochen. Ich finde, in dieser Frage hat Jens Spahn, konnte er nicht gewinnen. Der wird für viele Dinge zu Recht kritisiert. Ich glaube, die Geschichte, da konnte er nicht gewinnen, weil lässt du das Ganze weiterlaufen und es passiert etwas, dann musst du dich natürlich auch dieser Verantwortung stellen. Auf der anderen Seite, es treten Anomalien auf. Ich glaube, es war richtig zu sagen, wir müssen das aussetzen und überprüfen. Denn jetzt ist das Ganze ja auf dem Tisch. Die Risiken werden offen besprochen, denn im Umkehrschluss wäre das Ganze weitergelaufen. Dann hätten wir die Folgediskussion in den ganzen Telegram- und Familien-WhatsApp-Gruppen gehabt, in denen dann jeder plötzlich irgendwo irgendeinen Fall von einer Bekannten gehabt haben will, die daran gestorben ist. So ist das Ganze auf dem Tisch, so wird offen besprochen, okay, was sind die Risiken, die sind ja offensichtlich nicht sehr groß und das verbreitet sich dann in den üblichen Nachrichtensendungen. Ich glaube, in diesem Falle ist es besser und machen wir es doch nichts vor. Also bei dem aktuellen Impftempo, wenn AstraZeneca ausgesetzt wird, wie viele Impfungen sind denn dann deutschlandweit ausgefallen in dieser Woche? 70? 80? Also so dramatisch kann es ja ohnehin nicht gewesen sein.
Und es geht ja jetzt weiter, ne? Mit AstraZeneca. Ja, und ich spiele den Ball nochmal ins Hauptstadtstudio zu Ann-Kathrin Jeske. AstraZeneca ist ein Impfstoff. Es gibt jetzt natürlich auch zunehmend die Debatte um den russischen, um Sputnik. Wie haben sich denn die Herren da geäußert?
Also im Prinzip haben sie beide gesagt, sie haben jetzt nichts gegen Sputnik V, aber man brauche eben eine gute Datenbasis. Und da hat Jens Spahn schon ziemlich deutlich gesagt, es gebe im Moment eben keine europäischen Daten. Und deshalb müsse man da jetzt eben erstmal einfach noch ein bisschen prüfen. Karl Lauterbach hat gesagt, die Daten, die in Fachmagazinen veröffentlicht wurden, die seien tatsächlich sehr gut. Was ich aber schon interessant fand, war, dass er gesagt hat, dass die Nebenwirkungen bei Sputnik V, dass die erstaunlich gering angegeben seien. Also das hörte sich so ein bisschen so an, als könne er das als Mediziner eben gar nicht glauben, dass es so wenig Nebenwirkungen gebe. Und genau, deshalb haben die beiden gesagt, also Notfallzulassung, wie sie da Bodo Ramelow aus Thüringen heute gefordert hat, das doch eher nicht. Was aber auch noch wirklich interessant war, war, finde ich, die Aussage von Spahn, dass er sich eben auch vorstellen könnte, da Verträge jetzt national zu schließen. Also man würde eben sozusagen schon jetzt auf europäischer Ebene gemeinsam prüfen. Aber wenn es da nicht schnell genug gehe, dann könne man eben auch überlegen, ob man da jetzt nicht den nationalen Alleingang wagt.
Mein Gast heute, Micky Beisenherz, der Macher des News-Podcasts Apokalypse und Filterkaffee. Sehr erfolgreicher Macher, Podcast des Jahres, den Titel hat ihn Apple verliehen. Wenn ich das richtig gelesen habe, bis zu 150.000 Leute hören zu.
Genau.
Es war eigentlich ein Zufallsprodukt, ne? Corona-bedingt.
Genau, es war ein Zufallsprodukt, eine Idee meines Freundes Thomas Schmidt, der Mastermind hinter Sendungen wie Late Night Berlin und diesen ganzen Florida-TV-Produktionen. Und der sagte, wenn du launig über den Tag reden würdest, morgens eine Viertelstunde, würde ich mir das anhören. Da dachte ich mir, ach, das ist ja interessant. Und dann dachte ich aber, das würde man mir gar nicht zutrauen. Aber ich dachte, wenn ich nur monologisiere, ist es vielleicht auch uninteressant. Und so habe ich im Grunde genommen dreist Studio 9 kopiert, das in den sehr frühen Morgen verlegt. Und das vielleicht so ein paar km/h schneller gemacht.
Ja, kann ich voller Anerkennung sagen, das mit dem paar km/h. Und es gibt es ja auch nur Montag, Mittwoch, Freitag. Das heißt, wenn man täglich was braucht, hat man ja auch noch uns, Studio 9, der Tag mit als Podcast. Ja. Micky Beisenherz, ich hole mal das nächste Thema auf den Tisch.
Ja.
Da ist manches drin. Ein bisschen Boulevard, ein bisschen Neiddebatte, aber auch der Wunsch nach Transparenz. Die Villa von Jens Spahn. Jens Spahn hat sich mit seinem Mann eine Villa gekauft in Berlin-Dahlem. Das ist eine schicke Ecke. Das war auch ein schicker Preis, wie wir wissen und wie wir jetzt auch wissen dürfen. 4,125 Millionen Euro.
Ja.
Die Nachricht heute ist eben, dass Jens Spahn nicht mehr gerichtlich dagegen vorgehen will, dass Medien darüber berichten. Bleibt aber natürlich die Frage, wenn man darf, ob man muss. Also ist das von öffentlichem Interesse oder würden Sie sagen, nee, Privatsache?
Also sind ja 4 Millionen, da sind ja umgerechnet 4 Sautas, ne? 4 Sautas und ungefähr wie viel? 6,5 Nüssleins. Ja, ich bin da immer so hin und her gerissen, weil ich einerseits erstmal der Ansicht bin, dass die Öffentlichkeit grundsätzlich erstmal nicht zwingend etwas angeht. Und von mir aus kann auch der Gesundheitsminister kann auch eine 10-Millionen-Villa haben. Wenn er anständige Gesundheitspolitik macht, dann stört mich das im Kern nicht weiter. Ich weigere mich auch immer einer dieser typischen Deutschen zu sein, die, wenn der Nachbar irgendetwas hat, sich zu fragen, was hat das wohl gekostet, Klammer auf, das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen, Klammer zu. Das finde ich irgendwie, das ist keine schöne Eigenschaft. Andererseits, gerade ein Unionspolitiker in der jetzigen Zeit steht natürlich besonders im Fokus des öffentlichen Interesses, wenn man sich fragt, wie ist der denn an so viel Geld gekommen? Jetzt ist es, wenn ich gut informiert bin, vor allen Dingen sein Mann, der recht gut verdient. Stellt sich trotzdem die Frage, gibt es da möglicherweise irgendwelche politisch-wirtschaftlichen Verflechtungen, die dazu geführt haben, dass er sich dieses Haus besonders leisten kann. Da kann vielleicht dann auch das Lobbyregister und etwas mehr Transparenz in der Union neue Einsichten liefern.
Wir werden es ja noch rausfinden. Ja. Wir haben da ja auch eine Vorgeschichte. Ne? Es gab ja mal diesen Bundespräsidenten und das Klinkerparadies in Großburg-Wedel, wo ja wirklich die Frage berechtigt war zu stellen, wie ist diese Finanzierung zustande gekommen? Mhm. Gab es da vergünstigte Kredite und was war eine mögliche Gegenleistung? Es ist ja nicht so viel übrig geblieben, aber dass man sich das genauer anschaut, ist, glaube ich, auch Teil der Transparenz, die wir brauchen in der Demokratie. Ich gebe Ihnen recht letztendlich mit der Sache, das soll jeder mal so leben können, wie er will. Und das ist ja auch ein Knochenjob, dieser Politikerjob. Und dafür auch ja an sich nicht so gut bezahlt, wenn man das so mit Managerpositionen vergleicht. Ja. Also insofern keine Neiddebatte. Und gleichzeitig, das Schöne an der Demokratie ist ja, dass unsere Politiker eigentlich keine Paläste brauchen, also für ihr Ego. Ich denke da so an so Leute wie Helmut Schmidt, ja, mit seinem bescheidenen Haus in Hamburg oder Kurt Beck, der sein Dach noch selbst gedeckt hat.
Ja, oder selbst Helmut Kohl, ne? Gorkersheim. Das war ja jetzt auch nicht, irgendwie der Prunkbar. Ist ja ein bisschen anders als die Sommerresidenz von Putin für 1,1 Milliarden. Angeblich finanziert mit Geldern, die eigentlich gedacht waren, um Krankenhäuser zu sanieren. Das ist dann schon, schon wirklich schwer im satirischen Bereich. Und bitte nochmal, Angela Merkel, deren Popularität, zumindest für lange Zeit, ja auch darauf fußte, dass sie so wahnsinnig bescheiden ist und überhaupt nicht im Verdacht steht, jetzt irgendwie als Spitze der christ-kleptokratischen Union sich da in irgendeiner Art und Weise selbst bereichert zu haben. Ich glaube, das werden wir zumindest bei Angela Merkel niemals erleben, dass bei ihr plötzlich noch rauskommt, dass sie sich nebenbei noch was in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Das halte ich für absolut ausgeschlossen.
Was ist heute noch auf der Agenda? Antworten der Grünen, was sie denn zu tun gedenken, wenn es klappt im September mit dem Einzug in die Bundesregierung. Heute hat die Partei den Entwurf ihres Wahlprogramms vorgestellt. Wir sprechen darüber, aber hören uns vorher mal an, was da so drin steht.
Mit Vorschlägen unter anderem für digitale Behördengänge starten die Grünen in den Bundestagswahlkampf. Sie wollen sich beispielsweise gemeinsam mit den Ländern für eine flächendeckende Ausstattung mit modernster Technik einsetzen, vom Gesundheits- bis zum Bürgeramt. So steht es im Entwurf des Wahlprogramms. Geprägt ist er von der Klima- und Corona-Krise. Beides führe vor Augen, mit welch großen Herausforderungen Regierung und Verwaltung heute umgehen müssten, wie es heißt. Nach dem guten Abschneiden bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am vergangenen Wochenende sehen sich die Grünen auch im Bund gestärkt. Parteichef Habeck sprach von einem Superstart ins Superwahljahr. In der Wählergunst stehen sie seit Monaten gut da. Im aktuellen Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin liegen die Grünen bei 20%. Der Entwurf des Wahlprogramms soll auf einem Parteitag im Juni beschlossen werden. Die beiden Vorsitzenden wollen zudem nach Ostern ihre Entscheidung bekannt geben, wer von ihnen die Kanzlerkandidatur übernehmen soll, Baerbock oder Habeck.
Zwischen Ostern und Pfingsten, lieber Micky Beisenherz, schön zu wissen, dass uns sowohl die Union als auch die Grünen dann ihren jeweiligen Heiland präsentieren.
Ja, es hat ja wirklich, ne, zwischen Ostern und Pfingsten hat ja so ein schönes klerikales Bild, dann wird der Stein beiseite geschoben und aus der Höhle kommt dann, Fragezeichen, ich sag jetzt mal Annalena Baerbock, das ist mein Tipp. Toll, ne? Dann ist ja wenigstens, also wir werden zwar alle zu Hause sitzen, weil wir dann ja in Lockdown Nummer 4 oder 5, je nachdem, sitzen und können uns dann zumindest mit Spannung angucken, dass dann Baerbock gegen Söder antritt. Mhm. Das ist doch spannend, oder? Oh. Da freuen wir uns doch drauf.
Ja, ja, interessante Wette. Ich habe mal kurz hier als Einspieler, was Robert Habeck am Sonntag bei Anne Will gesagt hat, der hat ja im Prinzip ihr den Teppich ausgerollt.
Wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, Ich mache es, weil ich eine Frau bin und die Frauen haben das erste Zugriffsrecht, dann hat sie es, natürlich. Aber weder Annalena noch ich argumentieren so. Und Annalena hat öffentlich mehrfach erklärt, dass sie die Größe des Amtes komplexer zusammengesetzt sieht. Und deswegen ist die Entscheidung noch nicht gefällt und wir werden sie zwischen Ostern und Pfingsten fällen.
Ich glaube, man kann das jetzt unter verschiedensten Aspekten betrachten, diese Aussage von Robert Habeck. Erstmal so ja. Die Habecksche Rhetorik. Aber schön fand ich, also eigentlich ist es ja so eine versteckte Aussage. Also, liebe Annalena, ja klar, wenn du es halt Frau alleine bist, dann hast du gewonnen, aber es müsste eigentlich schon ein bisschen mehr drin sein.
Ja, vor allen Dingen zu Ostern, ist dann jetzt Robert Habeck der Jesus, der Grün, der sich selber dann quasi am Kreuz sieht, der sich opfert für die gute Sache? Ich weiß es nicht. Nicht nur Annalena Baerbock, nicht nur als Frau, sondern auch als die kompetentere oder kompetenter wirkende von den beiden wird ja auch als Kanzlerkandidatin aufgestellt werden. Also ich glaube, die Gefahr, dass sich Annalena Baerbock in einer Talkshow vergaloppiert, ist deutlich geringer, als dass Robert Habeck das tut.
Obwohl ich das ja nach wie vor absolut sympathisch an ihm finde. Also ich finde, das ist damit sticht er immer noch heraus aus dem anderen Politiker- und auch Politikerinnenkreis. Mhm. Wurde ja, als er auftrat auf die große Bühne, dafür groß gelobt. Ich habe jetzt manchmal so den Eindruck, dass er hat sich auch eine neue Tonalität eingeschlichen, dass Habeck eben ja doch zu wuschig ist und so. Alles das, was wir gefeiert haben ja, vor zwei Jahren, ist jetzt auf einmal nicht kompetent, nicht konzentriert genug.
Flausche-Robby, ne? Wie man so schön sagt. Er ist ja immer noch deutlich angenehmer als viele seiner männlichen Mitbewerber. Das muss man ja ganz klar sagen. Also das soll ihm bitte nicht zum Nachteil gereichen. Ich glaube, am Ende ist Baerbock einfach schon eine sehr gute Idee, deshalb, weil die anderen Parteien halt die alten weißen Männer, um das endlich mal wieder zu zitieren, aufstellen. Und das kommt dann schon ganz gut.
Das klingt jetzt richtig gut in meinen Ohren. Also ich merke schon, Frau sein, mein Tee wirkt. aber nochmal, noch mal die Frage, vielleicht müssen wir es auch nicht. Ich frage Sie mal, müssen wir eigentlich noch jetzt über Inhalte reden? Weil heute geht es ja eigentlich um das Wahlprogramm.
Ja.
Und ich finde das ja schon echt interessant. Echte Klimaschutzpolitik, die da ja auch angekündigt wird. wird. Irgendwie wissen wir ja und ahnen wir, dass das dann auch viel von uns abverlangen wird. Und ich frage mich, ob die Grünen da mittlerweile echt schon so sehr im Volksparteimodus sind, dass sie das lieber nicht mehr so ehrlich aussprechen wie früher.
Ja, also ernst gemeinter Klimaschutz ist ja dann doch eine vergleichsweise unangenehme Sache, weil dann kommt wieder das böse Wort Verzicht auf den Tisch. Ohne wird es ja wohl nicht gehen. Und andererseits ist ja den meisten von uns dann doch im Laufe der Jahre klar geworden, dass Klimaschutz eine sehr wichtige Angelegenheit ist, der wir uns nicht verstellen dürfen. Ich fände es immer so interessant, wenn man es schaffen würde, das Thema Klimaschutz einfach positiv zu besetzen, dass man sagt, das ist ja auch eine Chance, übrigens auch wirtschaftlich gesehen. Also was kann man, es gibt ja nun wirklich tolle Technologien, in denen Deutschland auch weltweit führend sein könnte, was ja auch für die Wirtschaft gar nicht so schlecht ist. Das wird ja immer gegenübergestellt. Also entweder Klima oder Wirtschaft, man kann diese Dinge im Zweifel ja auch miteinander verbinden und sagen, pass mal auf, Deutschland hat sowieso ein riesen Innovationsproblem. Warum wird Deutschland denn nicht führend im Bereich der Klimaschutztechnologie? Das wäre doch toll. Mhm. So, diese Dinge verbinden. Und wenn wir dann die Ampel haben, dann kann ja auch die FDP sich dann, was das angeht, einbringen.
Ah, das ist die Arbeitsteilung.
Wirtschaftskompetenz,
dann.
Das ist die Arbeitsteilung.
Ja, eine ganz interessante Arbeitsteilung, glaube ich auch. Also man muss die FDP nicht mögen, aber ich glaube, die FDP hat schon ein Alleinstellungsmerkmal, gerade in diesen Zeiten, wo der Staat ja offenbar wieder alles kann und vor allem Geld ohne Ende hat, dass da so eine Partei irgendwie dran erinnert, wenn der Staat am Ende alles macht, ist das vielleicht auch nicht ganz so gesund, finde ich. Nicht verkehrt.
Nö, ich finde auch, dass es durchaus ein nicht zu vernachlässigendes Regulativ sein kann. Ja.
Ich habe jetzt hier noch eine Notiz, 5 Mark für den Liter Benzin und habe gedacht, Micky Beisenherz, der ja gerne Autos mag, ne? Bin ich da richtig informiert?
Das ist richtig. Ich möchte kurz an dieser Stelle auch erwähnen, dass ich eine Bahncard 100 habe und auch Inlandsflüge erfolgreich vermeide. Aber tatsächlich, ich habe ein Faible für alte Autos. Männer meines Alters machen sowas ja, speziell in Hamburg. Und aber das bedeutet natürlich auch, dass für mich seit Jahrzehnten kein neues Auto mehr gebaut werden musste. Und das ist doch sehr klimafreundlich, wie ich finde.
Studio 9, der Tag mit. Heute mit Micky Beisenherz, Podcaster, Fernsehautor, auch Sternkolumnist, richtig?
Das ist richtig. Also es sei denn, der Stern hat sich während unserer Sendung in irgendeiner Form umentschieden. Das weiß man ja nie heutzutage.
Wir recherchieren das mal. Nochmal kurzer Blick auf aktuelle Nachrichten, auf den aktuellen Deutschland-Trend von Infratest DIMAP mit interessanten Ergebnissen. Nur noch 25% der Befragten, denen gehen die Beschränkungen zu weit, die Corona-Beschränkungen. Anfang März waren es noch 30%. Aber trotz steigender Ansteckungszahlen und einer Inzidenz von mittlerweile ja 95 bundesweit, wird im Moment weiter über Öffnungen diskutiert, wenn auch häufig perspektivisch und vorsichtig. Wir sprechen gleich mal drüber, was das heißt, Leben im Risiko und mit diesem Risiko. Ramona Westhof hat einen kleinen Überblick.
Ein Seniorenheim in Baden-Württemberg will sein Café öffnen. Nur für geimpfte BewohnerInnen und Mitarbeitende und solche, die bereits an Corona erkrankt waren, darf es aber nicht. Begründung der Gerichte: Es ist noch nicht ausreichend bewiesen, dass die betreffenden Personen nicht doch ansteckend sein könnten. Und auch über das Reisen wird wieder diskutiert, wenn auch in sehr beschränktem Rahmen. Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sprach darüber mit der Bild-Zeitung. Er will den Menschen in Sachsen-Anhalt ermöglichen, zu Ostern im eigenen Bundesland etwa Ferienwohnungen zu buchen. Warum das mit dem eigenen Haushalt nicht erlaubt sein solle, so Haseloff, sei schwer zu vermitteln. In Berlin läuft derweil ein Pilotprojekt mit verschiedenen Kultureinrichtungen. Man will herausfinden, ob Konzerte oder Theaterbesuche mit Maske und Schnelltest wieder möglich sein könnten. Dafür finden eine Handvoll Veranstaltungen statt, die ein entsprechendes Konzept testen. Welches Maß an Wahrscheinlichkeit sind wir bereit hinzunehmen? Mit dieser Frage zitiert die SZ Steffen Augsberg, Rechtsprofessor und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Denn hundertprozentige Sicherheit, sagt Augsberg, könne es nicht geben. Wenn wir irgendwann Öffnungen ermöglichen wollten, müssten wir dafür Risiken in Kauf nehmen.
Tja, diese Fragen liegen irgendwie auf der Hand in diesen Wochen, in diesen Monaten, Micky Beisenherz. Welches Risiko können wir als Gesellschaft eingehen? Wie können wir da Grenzen finden?
Ja, das ist natürlich auch wie so häufig eine Einzelfallentscheidung. Also nach allem, was wir jetzt gerade wissen, musst du ja eigentlich schon auf die Geburtsurkunde einen Warnhinweis kleben. Klar, das ganze Leben ist ein Risiko, aber speziell jetzt auch im Zusammenhang mit Corona haben wir ja alle auch im Laufe der letzten 12 Monate einige Erkenntnisse gewonnen, aufgrund derer man das Risiko ja einigermaßen einschätzen kann. So, wenn wir jetzt mal bei diesem Altenheim zum Beispiel bleiben, dann gäbe es ja auch Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Stichwort Schnelltests beispielsweise. Das ist ja also ganz häufig, haben wir da ja auch ein strukturelles Problem, dass wir einfach, weil wir diverse Erkenntnisse nicht haben oder diverse Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung einfach verpennt haben. Und das ist ein bisschen traurig, ja, wenn man aber darauf blickt.
Sie haben das gerade so gesagt, Risiko minimieren. Es bleibt ja natürlich.
Naja,
also
klar.
Bis das Alexander Gauland dann im Bundestag verwendet hat, habe ich gerne folgendes Bild verwendet, nämlich den Autoverkehr. Und Verletzten und die Toten, die wir in Kauf nehmen, schon sozusagen in der ersten Runde der Pandemie. Und habe immer gesagt, naja, irgendwann wird wahrscheinlich der Punkt kommen, wo wir, wie bei der Mobilität, sagen müssen, Mobilität ist uns wichtig, leider sterben jedes Jahr, ich glaube, immer noch 4.000 Menschen. Wie gesagt, Alexander Gauland hat das dann irgendwann im Bundestag gesagt, seitdem...
Ich hab mich auch etwas wohler gefühlt, als das noch ein Beispiel war, was Ferdinand von Schirach benutzte.
Ach okay, der hat das auch, ja.
Der hat das auch, ja. Und das war halt eben auch der Punkt, wo ich dachte, ja, das ist doch toll. So, das ist doch gut. Der wunderbare Kollege Hajo Schumacher, der erzählte das
war gerade am Montag hier in der Sendung, ja.
Genau, ja. Und der erzählte es nämlich auch noch, weil er sagte, Risikovermeidung nach 9/11 sind halt die Leute nicht mehr in den Flieger gestiegen, weil sie das Risiko eines Flugzeugabsturzes vermeiden wollten. Und in dieser Zeit stieg plötzlich die Zahl der Verkehrstoten signifikant an, weil die Leute natürlich alle mit einem Auto tausende Meilen durchs Land gefahren sind. So, du kannst halt bis zu einem gewissen Grad kannst du kein lustvolles Leben führen, ohne dass du dich gewissen Risiken aussetzt. So. Mhm.
Ne? Aber wenn man das ausspricht, ich habe das schon sehr häufig erlebt und ich nehme das auch sehr ernst, wenn dann Menschen auf konkrete Situationen verweisen, dann sagen, Mensch, ich kenne den Bekannten, der kann, seitdem er Corona erkrankt ist, nicht mehr vernünftig atmen, ist schwach auf der Brust, und das sind ja noch die harmloseren Sachen im Vergleich zum Tod. Ich finde das total schwierig, in so einer Situation zu argumentieren, weil natürlich die Gegenseite bei dieser Argumentation dann immer sagen kann, wow, aber ihr seid echt bereit, da Leben zu riskieren.
Naja, die Gegenseite hat ja dann auch recht. Ne?
Ja.
Also es muss ja noch nicht mal das Leben enden. Es kann ja auch beispielsweise, man kann ja auch Long-Covid zum Opfer fallen. Das ist ja nun auch alles andere als amüsant, wenn man die Berichte sich durchliest. Es ist halt bedauerlich, finde ich, dass wir diese Möglichkeiten derzeit nicht flächendeckend haben, um uns einigermaßen der Dinge versichern zu können. Ne? Also es gibt ja einige Familienfeiern oder halt eben auch Fernsehproduktionen, die mittlerweile wieder möglich sind, weil es halt die Tests gibt. Immer wieder die Tests. Wir sehen es ja in Tübingen. Da gibt es ja jetzt das Tübinger Modell, wo Frau Federle dann in Tübingen da ja auch zuvorderst das Ganze kontrolliert und überwacht.
Frau Federle, ist das die...
Das ist Lisa Federle. Die ist ja jetzt auch immer häufiger zu sehen. Das ist eine Notfallmedizinerin, die neben Boris Palmer sicherlich die bekannteste Figur in Tübingen ist. Und für diese 90.000 Menschen in der Stadt, da gibt es ja jetzt dieses Modell. Das ist ja im Grunde genommen ist ja Tübingen unser kleines Tel Aviv, so, wo die Leute dann aufgrund von Tests und Verfolgung das Leben wieder einigermaßen hochfahren können.
Vielleicht ist das die Reiseentscheidung und Alternative dieses Jahr. Tübingen oder Tel Aviv? Micky Beisenherz muss jetzt keine Entscheidung treffen, um hier nicht möglicherweise irgendjemanden zu verärgern.
Ja.
Micky Beisenherz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und ich bedanke mich natürlich in erster Linie bei Jagoda Marinic, die uns im Grunde genommen ja zusammengebracht hat.
Das ist wahr. Auf Twitter im Prinzip verkuppelt.
Ja,
ja, ich sage auch Dankeschön, Micky Beisenherz.
Ich bedanke mich, war sehr schön.
Tschüss.
Ciao.